Gut, willkommen zum Chaos-Seminar. Wir haben heute zum Thema Freifunk einen der Entwickler von der Ulmer Freifunk-Software hier eingeladen und er kann auch ein bisschen technisch die tieferen Einblicke in den Freifunk geben. Viel Spaß mit Moritz.
Okay, danke. Ja, ich wollte heute ein bisschen über Freifunk erzählen, weniger halt jetzt soziale Geschichten, sondern mehr so die Technik halt, wie es funktioniert, wie es aufgebaut, die Infrastruktur. Schießen wir einfach mal los. Ich glaube, ich muss mal gerade vielleicht noch erklären, so ein bisschen halt, was Freifunk ist. Dann gehen wir ein bisschen darauf ein, halt, was das so ist, wie das so geht. Und dann gucken wir mal halt, wie weit wir da noch reingehen, so ein bisschen Mesh-Routing-Protokolle, so ein bisschen Theorie, Praxis. Aber ich gucke mal, dass wir halt mehr praktische Sachen machen, so dass wir letztendlich dann so ein Gefühl dafür bekommen können, also das hoffe ich mir jedenfalls, wie das Ganze so ein bisschen technisch und theoretisch funktioniert mit Freifunk. Okay, gut, ja, was ist Freifunk? Ja, das ist eine Initiative. Also im Grunde halt einfach Leute, die sich irgendwie zusammengetan haben in verschiedenen Städten und sagen, ja, wir machen Freifunk. Das heißt, die versuchen mit WLAN-Routern eine Art öffentliche Infrastruktur aufzubauen, so eine Art Bürgernetz, das explizit nicht kommerziell ist und zumindest dezentral organisiert. Das heißt, irgendwo in der Stadt kommen ein paar Leute zusammen, sagen, ja, bei uns im Park, da gibt es kein Internet. Die Stadt hat sich jetzt ein paar Jahre schon auf den Hintern gesetzt und überlegt, welches Angebot sie annehmen wollen, um das selbst zu realisieren. Ja, und das ist zum Beispiel eine Motivation, halt solche öffentlichen WLAN-Netze aufzumachen, zu organisieren. Dabei wird halt oft Mesh-Routing eingesetzt. Und man kann über das Netz auch dann halt ins Internet. Da gibt es viele Motivationen dahinter, von ja, gegen Störerhaftung, gegen Zensur, Spionage, weil Daten möglichst dann lokal übertragen werden, wenn man jetzt nicht gerade halt aufs Internet zugreift, was eben über das Freifunknetz so als Service halt möglich ist. Das heißt, man kann sich da einfach verbinden mit so einem Access Point. Der heißt dann irgendwie zum Beispiel freifunk.net, also irgendwas mit Freifunk in den meisten Fällen. Und dann hat man irgendwie einfach so Internet. Und wenn man eine Seite aufruft und dann, ja okay, es kann vorkommen, dass man dann irgendwo halt im Ausland halt rauskommt. Also man sitzt im Park irgendwo hier in Ulm zum Beispiel, verbindet sich ohne Passwort, ohne gar nichts. Man ist einfach verbunden und dann plötzlich halt kommt man, ich weiß nicht, in Schweden raus, sieht man halt plötzlich schwedische Werbung halt, was manchmal ganz witzig ist. Okay, so viel dazu. Freifunk-Communities gibt es sehr viele. Das ist jetzt einfach mal von der Freifunk-Seite. Da gibt es so eine mehr oder minder aktuelle Seite mit der Übersicht mit den Freifunk-Communities, weil es eben eine dezentrale Community ist. Weiß man natürlich nicht, ob das jetzt alle sind. Also meistens ist es so, man trifft mal irgendwie Leute und sagen, ja, wir machen sowas Ähnliches bei uns auch. Und das heißt, nennen wir auch Freifunk, weil das da unter in diesen Rahmen halt gut reinpasst. Und na gut, wenn man halt Werbung für Freifunk macht, dann ist das halt immer so Synergieeffekte für die andere Stadt, die andere Community. Man hilft sich da auch gerne aus mit Flyern und so und dann wird dann einfach Stadt ersetzt oder so etwas. Ja, also in den letzten Jahren ist es ziemlich gewachsen. Es sind jetzt also laut dieser Karte jetzt etwa 42.000 Zugänge in Deutschland und davon zurzeit, glaube ich, 200 hier in Ulm oder ein bisschen mehr.
Ist das ein sehr deutsches Phänomen?
Eigentlich nicht. Das gibt es auch in Italien, in Spanien ist es mir bekannt, sogar halt in Südamerika. Ich habe auch schon von Mesh-Netzwerken jetzt so gehört, auch so eben so im Amazonasgebiet. Dann Argentinien relativ groß.
Aber mir ist nur aufgefallen, dass es auf der Karte an der Grenze ziemlich Halt macht. Wien ist zwar noch nicht mehr deutsch und Luxemburg auch nicht, aber der Rest.
Freifunk ist so ein bisschen so der deutsche Name halt. Da gibt es halt ein Verein dahinter, der halt sich als Förderverein halt aufstellt und dann Freifunk-Communities fördert. Also die können dann halt auf dieser Seite halt sich dann halt auf freifunk.net irgendwie halt so eine erste provisorische Webseite zu organisieren, holen, ganz einfach und unkompliziert, oder eine Mailingliste, einfach bis sie halt selber halt vielleicht mal selber einen Webserver aufsetzen wollen oder sowas, eine schöne Webseite und so, wie das manche Städte, manche Initiativen haben. In anderen Ländern halt gibt es das auch. In Deutschland ist es relativ groß, andere Länder auch, aber es ist eher so weniger bekannt. Im Grunde, man könnte es auch als Freifunk bezeichnen, aber es gibt sehr viele Variationen davon. Soll jetzt nicht so ganz Thema sein. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen Einführung halt, was Freifunk ist. Gehen wir mal weiter. Es gibt dann hier noch so eine freifunk-karte.de Seite, wo diese Seiten halt, diese Informationen von all diesen Communities mehr oder minder halt gesammelt werden. Und ja, da kann man einfach mal reinscrollen halt und dann gucken halt, wo der nächste Freifunkrouter ist, wo man halt dann zum Beispiel auch ins Internet kann oder wo man halt dann selber mit einem eigenen Router halt auf der Fensterbank das Netz dann einfach erweitern kann. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, Hardware, das besteht dann meistens so aus billigen Plastroutern. Ich habe ja hier so ein recht beliebtes Modell einfach mal mitgebracht. Das sind so 400 MHz. Kostet so ungefähr, ich glaube, so 16 Euro oder so inzwischen, 18 Euro. Also wirklich, das Ziel ist halt meistens so mit billigen Plastroutern halt zu arbeiten, weil man findet sie überall. Es läuft halt auch Linux drauf, das ist natürlich ganz wichtig. Ja, und wenn man mal mehrere Kilometer überbrücken möchte, halt, das geht dann leider mit denen dann nicht. Aber wenn man halt dann irgendwie so 50, 60 Euro halt mal ausgibt, dann kriegt man halt auch Strecken über ein paar Kilometer hin. Dann gibt es auch nochmal, obwohl das ganze Netz halt dezentral oft ist, über WLAN jedenfalls, ist es so, dass halt ein WLAN-Router meistens nicht in der Nähe von einem anderen WLAN-Router ist. Das heißt, die können sich nicht sehen, nicht miteinander kommunizieren. Und da gibt es halt so ein bisschen so eine Abhilfe halt, dass die über das Internet, über so einen VPN-Tunnel miteinander verbunden sind und dann halt über einen Server halt ins Internet kommen. Da habe ich gleich noch eine schöne Grafik zu. So viel erstmal nur gerade zur Hardware, das soll es dann auch mit der Hardware sein. Ich wollte mich so ein bisschen mehr so auf Mesh-Routing und Konfiguration von Routern, Software halt konzentrieren. Machen wir mal so ein bisschen so mit dem Mesh-Gedanken halt weiter. Man hat zum Beispiel jetzt mehrere von diesen Routern oder ganz viele andere Modelle. Es gibt ganz viele Modelle, auf denen Linux läuft. Die hat man idealerweise, jetzt sehen wir hier mal ganz viele ganz dicht, also diese gelben Punkte mit so einer Reichweite, diese roten Ringe, ist eine bisschen schlechte Zeichnung, weil eigentlich müssten die gelben Punkte halt jeweils immer innerhalb des roten Rings vom anderen sein, damit die sich sehen können. Aber im Grunde halt so dieser Mesh-Gedanke halt, dass man halt dann irgendwo sich dann verbindet mit einem Smartphone oder Laptop und dann theoretisch einfach das von einem Fensterbrett zum nächsten halt weitergeht und dann irgendwie zu einem anderen halt, dass man halt zwischen zwei Laptops oder so einfach vielleicht telefonieren kann oder mit einer App halt auf dem Smartphone. Und natürlich halt, wenn einer von denen Internet hat, dann macht er eben noch einen VPN-Tunnel auf und zu einem Server halt von einer Freifunk-Community, die betreiben da so Server, die dann halt den Internetzugang ermöglichen. Meistens so Ausland oder über irgendeinen halt Sorglos-Provider, sag ich mal. Okay. So, die Netzwerkarchitektur, so von so einem typischen Freifunknetz, sieht so ungefähr aus. Ja, jetzt fehlt mir eigentlich so ein Laserpointer. Im Grunde sieht es so aus, wir haben hier so Plastroutern, so billige WLAN-Router, die jetzt hier über WLAN-Mesh miteinander verbunden sind, aber gleichzeitig machen sie halt noch so einen Access-Point auf. Das kann dann eben zum Beispiel freifunk.net heißen und da kann man sich dann halt anmelden, nicht anmelden, sondern einfach halt verbinden. Man wird nicht nach einem Passwort oder Benutzername gefragt und je nachdem, was man erreichen möchte, welche Gegenstelle halt, wird das dann entweder halt über WLAN zum Beispiel halt bis zu einem anderen Laptop halt übertragen, über das Mesh-Routing-Protokoll, worauf ich dann noch eingehen werde, oder halt, das geht dann hier über so einen VPN-Tunnel zu einem der Server halt, die von der Freifunk-Community lokal betrieben werden. und wird dann von da aus dann irgendwie bei einem Provider halt dann rausgeschmissen, offiziell ins Internet. Ja, ich weiß nicht, hat da jemand Fragen zu vielleicht? Ansonsten mache ich erstmal noch weiter, dann können wir vielleicht danach noch irgendwie ein bisschen diskutieren. Achso, Mesh. Wie soll ich Mesh am besten beschreiben? Also ein Mesh ist im Grunde, oh, das ist glaube ich die nächste Folie vielleicht. Nee, eigentlich nicht. Okay, da ist noch was dazwischen gerutscht. Mesh ist im Grunde halt, wenn mehrere, jetzt zum Beispiel jetzt WLAN-Router halt, miteinander sich irgendwie sehen, verbinden können. Aber diese Router halt könnten halt zum Beispiel halt dann plötzlich ausgeschaltet sein. Sie können sich, also man schmeißt zum Beispiel mehrere WLAN-Router in die Gegend. Jeder sieht halt irgendwie ein paar Nachbarn und der andere wieder seine Nachbarn. Und die informieren sich gegenseitig darüber, wer wen sieht. Und können mit dem Wissen halt dann eben halt Daten von einem Punkt zu einem anderen schieben. Also von zwischen zwei Smartphones zum Beispiel. Man bildet quasi so eine Wolke. Jetzt könnte man rumrennen mit einer Axt zum Beispiel, einen Router kaputt machen. Oder einfach, naja, okay, besser wäre es wahrscheinlich einfach den Strom zu ziehen. Ist auch realistischer. Und dann wird halt einfach, solange halt irgendwo noch eine Route, so ein Weg existiert, würde halt dieser Datenfluss immer noch halt möglich sein. Das fällt dann eigentlich nicht auf, vielleicht ist die Verbindung langsamer dann, aber sie funktioniert immer noch. Also man kann auch mehr Router, WLAN-Router aneinander zuschmeißen und das Netz wird dadurch halt stabiler, es gibt dadurch mehr Redundanzen, redundante Strecken. Ich würde das als Mesh-Routing, als Mesh bezeichnen. Auf jeden Fall in dem Kontext. Okay, die Netzstruktur haben wir...
Server, die da betrieben werden, sind das normale Knoten wie die andere auch, nur dass die auf einem anderen Rechner laufen?
Das hängt meistens...
Sind die auch softwaretechnisch irgendwie ausgezeichnet?
Das sind eigentlich relativ günstige Server, vielleicht... Ich sage mal jetzt einfach bei Hetzner oder irgendwie. Also relativ wenig Power haben die öfters. Je nachdem, ob die nochmal Krypto machen oder nicht, also Verschlüsselung, was dann wesentlich mehr Leistung braucht. Aber im Grunde halt, die nehmen so VPN-Verbindungen an, zum Beispiel mit OpenVPN, wer das kennt, und routen halt dann den Datenverkehr, wenn er dann weiter halt entweder zu einem, über eine OpenVPN-Verbindung oder VPN-Verbindung zu einem anderen Router, weil der Datenverkehr eben dahin möchte, oder dann halt über eine andere VPN-Verbindung irgendwo hin, wo es dann halt, sage ich mal, ins Internet geschmissen wird. Also dann offiziell halt ins Internet reinfließt.
Also die dienen hauptsächlich im Internetzugang?
Ja, teils. Der Server dient dazu einmal da, dass die Router untereinander sich sehen können und einmal halt auch, dass der Traffic halt ins Internet kann. Dieser Server kann eben auch als Gateway fungieren. Das heißt, Server heißt im Grunde halt hier, da können die Router sich alle mit verbinden und sehen sich dann untereinander und alles, was dahinter hängt, sieht sich dann auch untereinander.
Für die sich nicht per WLAN sehen.
Ja, genau, weil das ist leider die Regel halt und das ist deshalb auch eine Notlösung. Ich sehe da oben noch eine Frage. Okay, also die Frage ist, zu viele WLAN-Router auf einem Fleck wenn es zu viele werden halt, ob die sich dann halt abschalten? Das war, glaube ich, die Frage. Die Antwort ist nein. Meistens ist es so halt, dass die Dichte der WLAN-Router auf einem Fleck nicht so groß wird, dass die halt untereinander sich allzu sehr reinquasseln. Ich sag mal so, wenn man hier 20 WLAN-Router aufstellt, alle auf dem gleichen Kanal, dann sieht es so halt aus, dass dann keiner irgendwie mal anfangen kann, überhaupt irgendwas sinnvoll zu reden. Dann ist quasi das ganze Netz dann down. Also auf jeden Fall in diesem Raum. Aber das ist halt so ein Edge-Case, halt, der meistens nicht behandelt wird. Ich habe es erlebt, ja, das war aber doch ein Workshop. Aber in der Regel passiert sowas nicht. Ja, das Internet der Dinge. Ich bin mal gespannt. Aber das sind ja meistens eh dann so Geräte, halt, die sehr wenig funken, wenn ich das richtig gehört habe. Okay. Ah ja, genau, ich war noch was? Nein? Okay. Okay. Genau, diese zentrale Backbone-Struktur ist mehr so ein bisschen so ein, ja, manche bezeichnen es so ein bisschen als übel. Die alten Altfreifunker, sage ich mal, die möchten ganz gerne halt, dass das Netz möglichst dezentral ist und lokal. Internet ist halt optional, ist es in manchen Netzen auch. Aber meistens ist es so halt, wenn die Leute halt irgendwie einen Access Point sehen, mit dem sie sich verbinden, dann wollen sie halt ins Internet, sonst heißt es, Freifunk ist kaputt. Aber der Grundgedanke ist im Grunde halt, dass man eine dezentrale halt so ein Bürgernetz hat, so eine Infrastruktur, die unabhängig ist und in der Hand der Bürger. Und diese zentrale Backbone-Struktur dient eben genau zu dem Zweck halt einmal eben den Internetzugang zu ermöglichen halt auf eine sehr unkomplizierte Sache und Angelegenheit, naja, wie auch immer, und damit die Router halt untereinander sich sehen können, um das ganze Netz zusammenzuhalten, weil ein WLAN-Router alleine ist meistens ziemlich langweilig und die Chance, dass dann halt einer halt in einer Funkreichweite halt vielleicht von 50 Metern halt auch steht, ist meistens recht gering. Es sei denn, man macht irgendwas mit so Richtfunkgeräten, aber dann muss man halt sich absprechen. Aber sowas gibt es auch halt, Strecken von mehreren Kilometern, ist aber leider die Seltenheit. Okay. So, ich wollte mal ein bisschen erzählen noch gerade über die Adressvergabe. Also wie bekommt so ein Gerät, so ein Smartphone halt am Freifunknetz, wenn er an so einem Access Point ist, eine IP-Adresse? Die Sache ist die mit IPv4, also diesem 192.168.1.2 zum Beispiel, also solchen Adressen aus diesen vier Nummern, ist es relativ schwierig, halt dezentral Adressen zu vergeben. Deswegen ist es wirklich so, dass die dann halt auf einem dieser Gateways oder Server halt im Internet laufen. Also da läuft ein DHCP-Server und der vergibt dann halt dezentral die IP-Adressen. Das ist halt leider nicht anders möglich, wirklich. Ich habe selber oder andere Communities haben mal versucht, das halt dezentral zu machen, aber dann hatte man dann irgendwie ein Problem. Jeder Router hat einen DHCP-Server gehabt, hat IP-Adressen an Smartphone, Laptops lokal vergeben über einen Access Point und ja, da hat man einfach dann so 100 sowas genommen wie 10, also oder 10.26.xy. Und diese XY, das sind zwei Zahlen jeweils von 0 bis 255. Und da hat man dann einfach halt so ein bisschen gewürfelt halt und dann zufällig vergeben. Irgendwann halt so bei 200, 300 Knoten, ich sag nur, das nennt sich dann Geburtstagsparadoxon, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man eine IP-Adresse doppelt vergeben kann und dann hat man sich ins Bein geschossen. Aber oh Wunder, IPv6 macht das sehr gut. Da verteilt man einfach halt jeder Router auf einen Access Point einfach einen Präfix. Das ist überall auf jedem Router das gleiche. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das jetzt so mit, wer sich halt mit IPv6 schon mal ein bisschen näher beschäftigt hat. Im Grunde halt der erste Teil von dieser IP-Adresse, das schickt man einfach ans Smartphone und der baut sich da halt selber eine draus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es da einen Konflikt gibt, ist so gering, dass man es auch bei großen Netzen sich nicht darum kümmern muss. Und da hinten ist eine Frage. Ja. Gute Frage. Also die Frage ist, wenn es mehrere Gateways gibt im Freifunknetz, welcher Gateway dann gewählt wird, wenn man halt zum Beispiel einen Laptop halt ins Internet möchte über so einen Access Point von so einem Freifunkrouter. Die Antwort ist, das hängt davon ab. Also bei IPv4 ist es so, wenn mehrere Gateways sind, da muss man dann ein bisschen miteinander sprechen mit den anderen Gateway-Betreibern und dann halt sich das Netz so ein bisschen aufteilen. Also du nimmst irgendwie IP-Adressen von 0 bis 127 und du 127 bis 255. Und das bestimmt dann halt, wo man halt dann, über welchen Gateway man auch rausgeht. Bei IPv6 ist es die Entscheidung halt wesentlich schöner, finde ich, dezentraler. Und zwar ist es so, man bekommt dann halt das Präfix und die, sag ich mal, die Informationen von beiden Gateways oder von allen. Ein Laptop zum Beispiel oder auch ein Smartphone, das gibt sich dann einfach halt aus allen, über diese, von allen Präfixen halt, macht es sich eine IP-Adresse. Und je nachdem, auf welche Webseite es zugreift, kann es sein, dass es dann über das eine Gateway gibt oder über das andere Gateway. Das hängt aber wieder von der Implementation auf dem Handy ab oder halt vom Linux-System. DHCP-Lease, meinst du jetzt IPv4? IPv6, okay, ist schöneres Thema. Also, wenn man sich halt verbindet mit einem Freifunknetz, dann wird man halt so eine Nachricht ins Netz posaunen, hey, ich brauche Internet, ich brauche IP-Adressen, ich brauche Konfiguration, irgendwas. Und dann melden sich die Gateways und schicken dem halt dann eben ein Präfix und nochmal Informationen hier, ich bin auch Gateway. Und dann... ja, du kannst ihm sehr viele Informationen zurückgeben. Ich weiß jetzt aber nicht, wie ich das jetzt in eine Frage halt formulieren kann.
Die Frage ist, wie konfigurierst du dein Netzwerk richtig, wenn du dem Client mehrere Routen ins Internet geben könntest?
Ach so, also normalerweise ist es ja so, die Leute konfigurieren ihre Smartphones nicht. Also das hängt davon einfach ab, wie das Smartphone halt das handelt. Es gibt halt bestimmte Regeln halt, wie man das handeln sollte. Und von da aus wird es dann immer so ein bisschen fuzzy. Normalerweise sieht es so aus, dass der Traffic über irgendein Gateway halt dominant drüber geht. Da ist, glaube ich, eine Frage halt...
Ich habe mal noch eine Frage, und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Endgeräte zwar sehr schnell eine IP-Adresse kriegen, aber
ja,
dann hapert es am DNS-Server. Und
viele
Leute warten dann und kriegen keine Internetverbindung, weil der DNS-Server nicht kommt. Die Frage ist, wie wird das eigentlich implementiert?
Also normalerweise ist es so, so ein Gateway halt, der eben den Internetzugang bereitstellt, da läuft dann meistens auch ein DNS-Server drauf und der gibt dann halt die eigene IP-Adresse eben weiter halt als hier, das kannst du als DNS-Server benutzen. Es sei denn natürlich, der Nutzer hat selber halt was konfiguriert, das geht natürlich auch. Was da schief gehen könnte, wenn es jetzt mal nicht funktioniert, kann ich jetzt erstmal nicht sagen. Da müsste man von Fall zu Fall mal reinschauen und ein bisschen debuggen. Wir können ja danach noch mal ein bisschen schauen und ich mache erstmal ein bisschen weiter. Die meisten Communities haben eben beides IPv4 und IPv6 im Parallelbetrieb. Aber das, sage ich mal, der Nutzer wird es meistens halt nicht merken. Heute ist es bereits so, dass Google zum Beispiel mal meistens über IPv6 aufgerufen wird inzwischen. Andere Seiten dann meistens halt mit IPv4. Ich wollte es nur erwähnt haben, dass es eigentlich überall Dual-Stack-fähig ist. Ich meine jetzt das im Freifunknetz. Und das kann ja auch dann VPN-Tunnel über Telekom-Netz sein. Telekom-Anschluss. Also geht. Okay, ja, ich kann jetzt nicht wirklich auf eine spezielle Konfiguration angehen, weil die Communities, die experimentieren viel. Die Konfiguration ist immer so ein bisschen, manchmal ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was die Communities sich so vorstellen. Sollen die Leute halt erstmal an der Mailingliste irgendwie so einen VPN-Key beantragen, wenn sie Internetzugang haben wollen oder nicht? Wollen wir halt sowas haben wie eine Splash-Seite halt, also quasi hier durchlesen oder auch nicht und dann OK drücken und dann 2 Stunden Internet. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze. Ich werde mal so ein bisschen so eingehen auf den gemeinsamen Nenner so ein bisschen halt. Oder auf jeden Fall, was ich als solchen wahrnehme. In der Realität, genau, ist es komplexer. Die Leute dahinter, die wollen meistens noch ein bisschen Spaß haben und dann kommen da sehr interessante Technologien zum Tragen, sage ich mal. Okay, ja, Router-Software. Was läuft auf so einem Freifunkrouter? Also hier so ein Router zum Beispiel. Das ist ein Linux. Und zwar gibt es da so 2 Distributionen halt. Die meisten kennen wahrscheinlich OpenWRT. Ich weiß nicht, wer kennt es nicht vom Namen? Oder wer kennt es? Ist vielleicht besser. Ja, ich würde mal sagen, einige. Also das ist eine Linux-Distribution. Ich sage mal jetzt so ein bisschen halt so Distribution, vielleicht so ein bisschen wie Debian, Ubuntu, aber eben für WLAN-Router halt speziell, also sehr wenig halt Ressourcen. Das OpenWRT wurde letztens mal geforkt in ein neues Projekt, das nennt sich jetzt Lidi. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich glaube schon. Und was so ein bisschen jetzt zurzeit OpenWRT beerbt, und ich denke auch, dass die meisten Freifunk-Communities dieses vielleicht in diesem Jahr halt dann umsteigen werden. Als weitere Software, die darauf installiert ist, ist ein Routing-Protokoll. Meistens wird in Deutschland hier Badminton Advanced halt eingesetzt. Komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Ansonsten einige Communities, ich sag mal Berlin, glaube ich, Leipzig, die benutzen ein anderes Routing-Protokoll, das nennt sich OLSR. Routing-Protokoll heißt, das ist irgendeine Software, die läuft auf dem WLAN-Router als Programm oder als Linux-Kernel-Komponente und entscheidet halt, wenn ein Paket kommt, wo muss ich das an welchen Nachbarn weiterschicken, damit es zum Ziel kommt. Und meistens ist dann noch ein VPN-Programm installiert. Das ist das, was halt dann über den eigenen Internetanschluss, so einen VPN-Tunnel zum Freifunkserver halt aufmacht oder einem von denen. Und davon da aus geht es dann weiter vielleicht dann ins Internet. Das kann dann halt, meistens ist es FastD, das ist so ein selbstgeschriebenes aus der Freifunk-Community. Da gibt es sehr viel Software, die dann entstanden ist in dem Bereich. Aber es gibt dann halt eben auch Communities, die benutzen OpenVPN, was vielleicht ein bisschen fett ist, sage ich mal, für so einen kleinen WLAN-Router, der vielleicht noch 4 Megabyte Flash-Speicher hat. Also man muss sich vorstellen, 4 Megabyte Flash-Speicher, Linux-Kernel und dann noch so ein System drauf, vielleicht noch eine grafische Oberfläche halt, also jetzt sage ich mal Webserver. Ja, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, sage ich mal. Also diejenigen, die jetzt einen USB-Stick haben oder so, da sind dann mehrere tausendmal mehr dann, die dann da drauf passen. Okay. Auf diesem Linux gibt es dann meistens halt, oder gibt es halt so ein Tool, das nennt sich UCI. Damit kann man halt so Konfigurationsdateien leicht ändern, aber andere benutzen ganz gerne einfach VI, das ist so ein kleiner halt, also wenn jemand Vim kennt oder so, oder Emacs, es ist ein kleiner Editor. Die Leute haben damit Schwierigkeiten, da überhaupt rauszukommen, aber wenn man es erstmal so ein bisschen die Tastenkombination halt raus hat, kann man damit ganz gut umgehen. Es ist halt ein Editor, der sehr klein ist und erfüllt den Zweck, sage ich mal. Ja, die Adressvergabe wird meistens halt, ich sag mal jetzt, das ist so ein IPv6 DHCP-Server oder IPv4 DHCP-Server. Da wird dann halt zum Beispiel, wenn du RAD-VD, DNS machst, ist jetzt nicht so wichtig, das sind einfach Tools halt, die eingesetzt werden. Dann noch ein Webserver und Lucy ist jetzt hier eigentlich die OpenWRT oder Lidi halt Standard-Web-Oberfläche halt, aber die wird meistens halt nicht bei der Freifunk-Software halt drauf gemacht. Also Freifunk-Firmware heißt im Grunde, das ist ein fertig gebautes Image mit vorkonfigurierten Programmen und vorinstallierten Programmen, so dass es halt irgendwie zusammenarbeitet und funktioniert. So, genau, für diejenigen, die einfach mal selber einen Router haben, einfach mal selber halt ein Linux drauf installieren wollen, so ein bisschen zum Probieren, so ein bisschen so Gefühl bekommen. Derjenige, der Linux hat, kann einfach mal hier diese Zeilen, das ist so das ganz Schnelle, ausführen und bekommt dann halt am Schluss halt, ja, ich kann es ja mal gerade, wenn ich mal hier rausgehe, jetzt muss ich mal schauen, irgendwo ein Fenster. Irgendwo habe ich immer so eine Installation rumliegen. Genau, in dem Ordner hatte ich das schon alles ausgeführt und jetzt mache ich einfach dann mal den letzten Schritt, Make Menu Config. Ja, und dann kommt sowas. Und was ich normalerweise mache ist, ich gehe dann hier meistens auf Target Profile, wähle dann halt hier mein Modell aus. Das ist das jetzt, was hier bei mir auf dem Tisch steht, weil ich das heute mal gebaut habe. Diese Hardware-Revision V9, das steht dann halt unten auf dem Router drauf. Das ist dann meistens kein Problem. Also ich selektiere jetzt es einfach mal und dann kann man hier unten halt alle möglichen Programme halt, also auch irgendwie Soundprogramme und alles Mögliche auswählen. Netzwerkprogramme, Also alles Mögliche. Von SSH-Daemon, Webserver. Okay, aber das führt jetzt zu weit. Ich wollte nur sagen, halt hier, man kann es auswählen, das Modell, dann wieder rausgehen. Und jetzt kann ich im Grunde halt einfach hier Make aufrufen. Okay, das würde jetzt normalerweise, wenn ich es frisch ausgesteckt habe, halt eine Stunde dauern. Deswegen, naja, also es geht jetzt so weiter. Ich breche das jetzt mal ab. Und dann hat man halt, wenn das fertig ist, hier in diesem Verzeichnis, ls, mache ich mal bin, targets, da die Images halt. Da habe ich gleich noch eine kleine Erklärung dazu, was das halt hier zu bedeuten hat. Im Grunde sind da nur zwei Dateien wichtig. Das ist diese eine, die mit auf factory.bin endet und die andere, die auf sysupgrade.bin endet. Ja, diese factory.bin-Datei ist im Grunde halt einfach ja, das Image, was man halt auf einem frisch gekauften Router halt draufspielt, wenn man halt die Originalfirmware drauf hat vom Hersteller und da das Software-Update machen möchte. Dann spielt man einfach die Datei ein, die auf dieses factory.bin endet und schon hat man halt ja, Linux drauf. Also so einfach ist es. Dieses sysupgrade.bin ist halt nötig, falls man bereits Linux drauf hat oder jetzt in dem Fall halt OpenWrt oder Lede, die Distribution, einfach zum Updaten. Ja, und dann kann man per SSH drauf und also nur so ein bisschen so als so ein kleiner Primer halt, wenn ihr einfach mal auf euren WLAN-Router halt ein Linux installieren wollt. Ist ganz nett. Und ja, so fängt man halt an, so eine Firmware zusammenzubauen. Man kann dann halt eben diesem Menü halt, das ich eben gezeigt habe, Programme halt vorselektieren und ja, dann noch Konfigurationsdateien mit in dieses Image reinlegen. Das zeige ich gleich nochmal, glaube ich. Ja, und dann hat man ein Image und ja, das liegt dann im Grunde halt auf der Seite von dieser Community, auf dem Webserver zum Runterladen. Und ja, so ist dann quasi halt dann letztendlich die Freifunk-Firmware halt dann fertig gebacken halt. Fehlt natürlich jetzt noch die richtige Konfiguration. So, gehen wir mal wieder zurück, gerade mal zu den Folien.
Sehe ich das richtig, dass wenn du für die Community neue Versionen bereitstellst, das nicht jedes Mal so von Hand machst, wie du es jetzt gezeigt hast, sondern das
ich hab's mal
geeignet, geskriptet ist.
Ja, ja, also da gibt's halt so ein bestimmtes Build-Target, sowas wie Build All. So in dem Bereich, sage ich mal. Inzwischen bei Lede halt wurde es, glaube ich, ein bisschen einfacher auch noch gemacht. Vorher dieses Build All, sage ich mal, hatte nicht richtig funktioniert. Dann habe ich teilweise doch wirklich von Hand. Nein, nicht von Hand, ich habe es dann geskriptet. Also ich bin ja halt faul. Ja, aber ich hoffe, dass es jetzt mit Lede halt einfacher wird, dass man halt mit Build All, sage ich mal, halt, also dass man das auswählt als Target und dass er dann halt alles baut.
Weil in den Images ist schon nicht die richtige Konfiguration dann auch schon drin. Ne?
Ja, genau, die haben alle die richtige Default-Konfiguration. Einfach halt, dass man halt in sich anstecken kann mit einem Kabel und dann vom Laptop halt da, man bekommt erstmal eine IP-Adresse, läuft ein DHCP-Server drauf und dann kann man da halt mit einem Webserver drauf und dann kann man das WLAN aktivieren und dann kann man über WLAN rein und dann so, ja. Also es hat eine Default-Konfiguration, die eigentlich das abdeckt, was die meisten Leute wollen. So. Genau, da hatte ich ja eben schon gesagt, jetzt einfach nur so als Beispiel für das Modell, dass dann im Ordner halt diese zwei Dateien liegen. Das haben wir ja eben schon gerade, hatte ich das erwähnt, deswegen überspringe ich das jetzt mal. Zugriff, bei Lede kann man gleich SSH verwenden, also einfach dieses, wie man es von der Linux-Shell kennt, root, add und dann diese IP-Adresse und dann hat man eine Konsole auf dem Gerät. Bei OpenWrt macht man das eher als erstes erst mit Telnet. Hat den Vorteil, dass man halt weniger tippen muss, glaube ich, ja. Aber man kann dann eben halt SSH nochmal aktivieren, dann hat man eben auch SSH-Zugang. Okay, ja, falls man irgendwie mal sich ausgesperrt hat aus irgendeinem Grund, diese Router haben meistens halt eine Reset-Taste, eigentlich fast immer halt, und manchmal braucht man auch eine Büroklammer, um da rein in so ein Loch eben rein zu pieken. Und während er halt startet, muss man im richtigen Moment, wenn so eine LED aufleuchtet, halt einmal quasi drücken. Oder auch mehrmals halt, wenn man den Zeitpunkt nicht verpassen möchte. Und dann fängt diese eine LED ganz schnell an zu blinken. Und dann startet er mit so einer Default-Konfiguration. Und dann kann man halt wieder drauf. Also nur für den Fall, dass man sich raussperrt. Es ist verdammt schwierig, halt letztendlich den irgendwie zu einem Türstopper zu verwandeln. Das ist nicht so einfach. Also keine Angst haben. Okay. Ja, die Konfiguration auf so einem Router, die liegt in so einem Verzeichnis. Also wenn man halt so, also ich hoffe, dass die Leute, dass ihr halt so ein bisschen so mit Linux so ein bisschen halt auf gutem Fuß seid. Also da gibt es halt so eine Verzeichnisstruktur und so ein Verzeichnis etc.config. Und da sind halt Dateien drin, alle in der gleichen Syntax, mit denen man halt die Firewall konfigurieren kann, das Netzwerk, WLAN aktivieren, man kann dann die SSID eingeben halt. Also wie gesagt, man hat da so einen kleinen Editor, VI, zur Verfügung, wenn man jetzt nicht irgendwie was anderes halt installiert hat noch zusätzlich. Zum Beispiel Nano oder Emacs. Na, Emacs ist glaube ich zu groß. Okay, genug Seitenhiebe. ja. Genau, und wenn man halt Dateien direkt ins Image reinbacken möchte, dann geht man halt, ja, ich glaube, da gehe ich mal, nein, nicht zurück. Ja. Jetzt mal Escape, kann ich mal gerade zeigen. Ist irgendwo, habe ich Kabel? Nein, habe ich nicht. Jetzt muss ich gerade einmal schauen. Falsch. Ja. Ja, das müsste eigentlich geklappt haben. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Der ist schon vorkonfiguriert, deswegen hat er jetzt eine andere IP-Adresse, also nicht wundern. Also ich kann jetzt einfach rein. Passwort ist normalerweise leer. Ah, okay, da ist Ledi drauf. Und jetzt kann ich hier mal gehen unter etc.config. Und da liegen halt Dateien. Also ich kann mal eine aufmachen hier für Wireless, also mit diesem kleinen Editor. Und dann sieht man halt die Konfiguration. Man hat hier so einen Block für die WLAN-Karte, die da drin ist, da möchte man, kann man vielleicht manchmal halt, man möchte den Kanal halt hier wechseln, also der steht jetzt hier gerade auf 1 und hier unten halt ist einmal halt so ein Mesh-Interface halt konfiguriert und hier unten halt, ja gut, das Freifunknetz, also in dem Fall Bielefeld. Genau, und ohne Verschlüsselung, also hier Encryption, None. Genau, das ist jetzt wirklich ein Freifunkrouter halt so fertig konfiguriert, also wie man gerade geflasht hat. Und der funktioniert schon. Also der ist schon vorkonfiguriert.
Was war das erste Device, was du da hattest, mit diesem Radio irgendwas?
Das hier ist, repräsentiert die WLAN-Karte. Also Radio 0 ist, dann, ist der Name von diesem Konfigurationsblock, okay. Okay. Damit man halt aus anderen Konfigurationen darauf verweisen kann. Also zum Beispiel hier jetzt kann man halt so ein Interface halt festlegen und sagt dann hier Device Radio 0 soll er verwenden. Also man kann zum Beispiel hier diesen Block für diesen, also Mode AP steht jetzt für Access Point, zum Beispiel mehrmals reinkopieren und die SSID jeweils ändern und dann kann man halt da mehrere WLAN-Netze halt zum Beispiel damit bauen. Also mehrere
Access Points. Ich hatte nur die beiden Interfaces untergesehen und habe oben nicht genau geguckt, dass da Device steht und nicht
Interface. Ja, ja, okay. Ja, also hier steht Wi-Fi Device und hier heißt es Wi-Fi Interface. Beim Dualband-Router mit noch einer 5 GHz-Karte drin hat man eben halt zwei von diesen Wi-Fi-Device-Sektionen halt hier. Okay, gut. Das wollte ich einmal so ein bisschen gezeigt haben. Also man kann da drauf. Dann sind wir hier in diesem Ordner, wo man hier dieses Make-Menu-Config aufrufen kann. Das ist quasi halt einfach der Source-Code ausgecheckt. Und da gibt's halt, kann man halt einen Ordner erstellen, hier Files, und da haben wir einfach mal fertige Konfigurationsdateien einfach schon reingetan. Also alles Mögliche halt, genau. Und letztendlich macht man dann Make und dann fällt ein Image raus und dann wird das hochgeladen, das ist dann die Freifunk-Firmware. Also so im Grunde halt, so einfach ist es. Die ganzen Programme halt, Firewall und so weiter richtig zu konfigurieren, ist natürlich so ein bisschen halt, da braucht man Übung. Aber im Grunde halt läuft es so ab. Vielleicht noch automatisiert, aber ja, so kriegt man eine Freifunk-Firmware. Viele Communities haben das nochmal schön gemacht, so mit so einem Skript drumherum, eine Konfigurationsdatei, sodass das alles im Hintergrund abläuft. Das ist jetzt so ein bisschen so halt, wie man es so von Hand macht. Aber im Grunde halt tut sich da kein großer Unterschied. So, jetzt müssen wir mal schauen.
Also man sollte vielleicht dazu sagen, dass wer nur sich in so einen Freifunkrouter aufstellen will, der kann ja einfach ein fertiges Image nehmen und
genau, würde ich auch empfehlen. Ich wollte jetzt nur mal zeigen, halt hier, so kriegt man Linux halt, also dieses Image selber gebaut, vielleicht für den eigenen Router. Man kann da halt eigene Dateien mit automatisch reinmachen, Programme vorinstallieren. Man kann sie auch noch nachträglich installieren über einen Paketmanager, aber dann hat man halt erstmal Linux auf seinem Router und diese Freifunk-Firmware ist im Grunde halt genau das, nur eben mit gewissen Programmen vorinstalliert und bestimmten Konfigurationsdateien. Viel mehr ist da eigentlich nicht hinter. Sind natürlich ab und zu mal so ein paar Patches drin halt für einen WLAN-Treiber, damit es halt stabiler läuft, so ein paar Bugs speziell gefixt. Aber ja, also im Grunde halt ist es kein Magic. Und jeder kann das halt machen, der so ein bisschen halt mit Linux halt vertraut ist.
Also es war mein erster Kontakt mit Freifunk. Da wusste ich noch gar nicht so richtig, was Freifunk eigentlich ist. Mhm. Und dann haben wir von der Linux User Group versucht, also OpenWrt auf so ein Ding drauf zu spielen und angefangen irgendwie da rum zu konfigurieren. Aber wenn man nicht weiß, was Freifunk ist, dann ist es schwierig.
Ja, es ist schwierig, sich vorzustellen. Freifunk so ist halt so ein bisschen so so ein Regenschirm, wo man sich drunter stellen kann, so als Community. Also manchmal trifft man Leute, die sagen dann, ja, wir machen Freifunk, bla bla bla, irgendeine Stadt, hat man noch nie von gehört. Und die haben sich das von irgendeiner Community dann kopiert und angepasst. Und im Grunde halt ist es dann halt OpenWrt-Image gebaut, halt wie ich das eben mal hier auf der einen Folie hatte, konfiguriert, Konfigurationsdateien halt mit reingebacken, fertig ist das Freifunk-Image. Dann muss natürlich meistens noch halt ein Server aufgesetzt werden im Internet, mit einer Internetverbindung, OpenVPN oder andere VPN-Programme, damit das Ganze so ein bisschen zusammengehalten wird. Aber das war es im Grunde.
Das war zu einer Zeit, als in Ulm noch die Community irgendwie nicht gab oder zumindest schlafend war.
Ja, genau.
Also bevor du kamst.
Das war irgendwie so, dass in Ulm halt, ich hoffe, ich mache jetzt keinen zu großen Schlenker, aber in Ulm halt gab es schon mal einen Versuch und dann ist es so ein bisschen halt gescheitert halt an dieser ganzen Technik halt. Deswegen finde ich es ganz schön, das mal so ein bisschen halt zu zeigen halt, wie man halt das selber mal anfängt. Ich habe da auch mal so gesessen in so einem Café und überlegt, verdammt, wie machen wir das jetzt? Kannst du das? Nö. Kannst du das? Ich habe mal irgendwie ein Image gebaut, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Also so ungefähr fängt das dann an. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen weiterhilft, so ein bisschen das Verstehen und wie das konfiguriert ist, wie das Ganze zusammenhängt. Also im Grunde halt zum selber machen.
Also ich habe halt Freifunk vorher mal gesehen gehabt in Hamburg und dann haben wir festgestellt, die nächste Community ist in Augsburg und dann haben wir gedacht, naja, wenn man da OpenWrt auf so einen Router draufhaut, dann braucht man die bloß nicht zu fragen, ob sie uns irgendwie reinlassen. Aber das war irgendwie nicht ganz
so einfach. Also jede Community macht das so ein bisschen anders. Einige halt machen es wirklich so, oder ich sag mal früher war es so, dass man wirklich halt, man konnte so einen Router aufsetzen, aber man hat keine IP-Adresse bekommen, solange man das Teil nicht ans Internet angeschlossen hat. Was so ein bisschen halt, also es ist irgendwie nicht dezentral und da möchte man sich auch nicht irgendwie auf einer Mailingliste erst noch melden, hier, ich bin der so und so und ich brauche einen Schlüssel für meinen Router, weil der sagt das irgendwie auf dieser Web-Oberfläche. Also es gibt natürlich noch Communities, die es so machen. Jede Community macht das so ein bisschen anders, aber halt so der gemeinsame Nenner ist dann halt so meistens dezentrale Bürgernetze mit WLAN-Routern. Die Motivation ist sehr unterschiedlich halt dahinter. Die einen wollen halt Möglichkeit geben halt, dass man Daten eben von einem Fensterbrett zum nächsten senden kann und dann vielleicht darüber telefonieren kann, Daten austauschen, Video, was auch immer, ohne dass es halt über Frankfurt läuft oder die anderen wollen halt ganz gerne in Flüchtlingsheimen halt den Leuten dort Internet zur Verfügung stellen. Also die Motivation ist sehr unterschiedlich. Und die Lösung halt, wie das halt konfiguriert ist, diese Freifunk-Firmware, also es gibt mehrere Freifunk-Firmwaren, ja, wie ist das Plural? Ja. Egal. Ja, also auf jeden Fall, da gibt es ganz viele und unterschiedlichen Konfigurationen und wie die ganzen funktionieren. Obwohl es natürlich populärere Ansätze gibt als andere. Okay. Gut. Genau, Dateien ins Image, da hatte ich das eben auch schon mal halt erzählt. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht nochmal durchzugehen. Konfiguration, genau. Das ist vielleicht ein bisschen interessanter. Firewall, ja, gibt es auf dem Freifunk-Firmwares, auf der Freifunk-Firmware oder auf dem Router dann. Und zwar bei den Freifunk-Communities ist es meistens so, dass man halt versucht, erstmal Broadcasts zu blocken. Broadcasts sind so gewisse Pakete, Datenpakete, die meinetwegen so ein Laptop ganz gerne mal oder auch jedes andere Computergerät in so ein Netzwerk reinbläst und das halt eigentlich jeder empfangen soll. Aber die meisten halt interessiert es halt nicht. Also man kann damit halt, man möchte sowas aus dem Freifunknetz nicht irgendwie raushalten, weil es halt so ein bisschen das Netzwerk lahmlegt. Also man schickt ein Paket los und das wird vom Router halt überall hingeschickt und so und plötzlich tritt man so eine kleine Lawine los. Also um halt den Traffic halt gering zu halten, ist es so, dass man halt zum Beispiel Broadcast-Pakete halt blockt, IPv6 Multicast-Pakete auch ganz gerne halt, also möglichst halt, um die Netzlast gering zu halten. Ist auch so ein bisschen so ein Privacy-Ansatz in manchen Fällen. Also ich kenne das zum Beispiel von Apple-Geräten, als wir mal halt das noch nicht hatten in einer gewissen Community, die ich nicht weiter nennen werde, da hatte man plötzlich halt übers Freifunknetz irgendwie halt Netzwerkpakete bekommen. Da hatte ich mal geschaut, was so alles ankommt. Und dann waren da irgendwelche Apple-Geräte, wo dann halt, die haben sich gemeldet hier, ach, hier, schön, dass du da bist. Hier, mein Benutzer heißt so und so mit Vor- und Nachname. Ich bin ein Drucker oder ich bin ein iPad. Und da haben wir gesagt, das ist nicht das, glaube ich, was die Leute wollen. Man sollte auch vielleicht nicht einen Drucker halt ins Freifunknetz reinstecken, sonst fängt da irgendjemand an, dann plötzlich schwarze Seiten ganz viel zu drucken, wenn jemand das findet. Und natürlich dann Privacy-Probleme. Und naja, allein deswegen halt blockt man das ganz gerne, einfach um das Netz halt lauffähig zu halten. Genau. Auch Apple-Geräte, die ihren Schnitzel an die Backe reden. Ach, das ist aber nett. Du druckst immer Sachen aus. Ja gut, okay. Ihr Drucker ist leider im Netz verfügbar für alle. Wäre nett, wenn Sie ihn vielleicht ausstöpseln, umkonfigurieren, umstecken. Ja, ich glaube, das wurde im Freifunknetz auch schon mal gemacht. Ja, okay, kann sein natürlich, dass so ein Laptop halt die Informationen einfach weitergibt ins Freifunknetz. Habe ich mir nicht weiter angeschaut. Wir haben dann halt diese Broadcast-Pakete geblockt, weil die eh nicht sinnvoll sind in so einem großen Mesh-Netzwerk. Und damit war das Problem erstmal erledigt und wir konnten wieder schlafen.
Ist es denn so, wenn so ein Apple-Benutzer heimkommt, dass dann sein Drucker plötzlich anfängt, die Dinge auszudrucken, die du vorher eingespielt hast?
Ah. Okay. Gut. Ja, der restlichen Punkte hier sind, glaube ich, weniger interessant. Ja, Access Point heißt meistens Stadtname.freifunk.net. Ist mehr so eine Konvention. Manche möchten es ganz gerne anders haben. Okay. Genau, WLAN hatten wir gesagt. Ein Access Point, ein Mesh Interface meistens. Das läuft dann mit 802. 11S ist der Standard dazu, ist eigentlich eher weniger interessant. Das ist einfach so ein Substandard, der definiert halt, ja, man kann Meshing machen, aber nur bis 64 Knoten und so. Also wird das bei Freifunk zum Beispiel populär dafür benutzt, dass man halt das nutzt, Meshing abstellt und das eigene Mesh-Protokoll darüber laufen lässt stattdessen, was dann wesentlich besser läuft. Okay, Firmware-Landschaft, ja, ich habe gesagt, es gibt so populäre Firmwares oder weniger populäre. Eine der weitverbreitetsten nennt sich Gluon, die kommt, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, Lübeck. Auf jeden Fall hat sie sich gut verbreitet. Es ist so ein Framework, um ganz schnell halt so eine eigene Community aufzuziehen. Also im Grunde halt ein paar Sachen halt in so einer Textdatei konfigurieren, auf den Knopf drücken, sage ich mal, und dann hat man die ganzen Images halt mit Stadtname und so weiter.
Also ein Bildsystem für die Freifunk-Images.
Genau, es ist ein Bildsystem. Da muss man nicht so viel halt von Hand machen. Das ist auch einigermaßen modular. Also gute Sache halt, aber natürlich sieht man jetzt nicht so viel davon, wie das halt wirklich abgeht, also jetzt mit auf der Konsole und so. Dann gibt es halt noch Meshkit, das ist ein bisschen andere Sache, das ist quasi so eine Webseite halt, wo man halt ein Profil auswählen kann für irgendeine Community oder man kann sein eigenes halt da reinbasteln und dann kann die Nutzer halt da selber halt ihre Router-Konfiguration zusammenstellen für einen Freifunkrouter, wo man dann halt noch selber Programme halt dann ins Image reinbekommen kann. Also man braucht es nicht selber kompilieren, sondern das macht diese Webseite halt. Und dann am Schluss halt nach ein paar Minuten hat man den Download-Link. Ist auch ein interessanter Ansatz, wird glaube ich von Augsburg gemacht, Leipzig, vielleicht auch anderen Städten, das weiß ich nicht. Genau, und dann gibt es halt noch andere, unter anderem Ulm, Berlin. Also es gibt halt so ein paar Prozente halt in Deutschland halt an Communities, die auch eine eigene Firmware halt entwickelt haben. Aus verschiedenen Gründen, also es wird viel experimentiert. Okay, was haben wir noch? Ja, das hatte ich ja schon erzählt. Internetzugang über Freifunknetze halt, ja, entweder zum Beispiel Schweden-VPN, sage ich jetzt mal, also irgendwie Schweden, da kann man halt mit Bitcoin halt sich so anonyme VPN-Exits halt kaufen, an dem, über die man halt Internetverkehr rauswerfen kann, weil die Leute, die halt diese Server betreiben, wollen natürlich auch nicht verklagt werden, wenn jemand halt im Netz irgendwas runterlädt oder irgendwas macht. Aber mir ist auch nicht bekannt geworden, halt, dass jemand sowas mal gemacht hat, aber naja, wir wollen es besser auch gar nicht wissen. Okay, oder halt, es gibt auch Provider in Deutschland, zum Beispiel der Freifunk Rheinland ist selber ein Provider und bietet das dann für viele Communities an. Allerdings sind hier so ein bisschen fühlen die sich, glaube ich, überlaufen halt. Also ist man ganz guter bedient als Community halt selber sich irgendwas zu suchen, wo man halt dann Internet-Traffic halt abladen kann.
Also das Problem ist die Rechtslage in Deutschland, da gibt es diese Störerhaftung, wenn man irgendwie sein WLAN offen lässt und jemand macht da illegale Dinge, dann wird man halt mitverantwortlich gemacht.
Ja, genau.
Das auch wenn sie das jetzt gerade ändern wollen oder schon haben.
Da tut sich was, ja.
Das irgendwie alles nicht so richtig
ist. Wie das letztendlich aussehen wird, hättet. Schwer zu sagen. Das entwickelt sich so ein bisschen. Da gestern habe ich noch etwas Interessantes gelesen, aber weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es wurde schon oft halt mal Hoffnung gemacht, das mal so zu machen halt wie in anderen europäischen Ländern. Also die Störerhaftung halt, wie du erzählt hast, das ist eigentlich mehr so ein deutschlandweites Phänomen. Die anderen europäischen Länder haben sowas nicht.
Ja, und die Idee ist eben, das, was die Rheinländer da machen, die Störerhaftung gilt nicht für Provider.
Genau.
Also die Telekom oder der Vodafone oder wie auch immer, ja, genau. Also die übliche Provider, die werden da eben nicht mitverantwortlich machen.
Aber die haben halt die Auflage, sage ich mal, mitzuschneiden, halt, also wer, also Metadaten, wer auf welche IP-Adresse oder so mal zugegriffen hat. Bei kleinen Providern, ich sag mal jetzt Freifunk Rheinland oder so, gilt das halt nicht. Solange die, glaube ich, unter 10.000 Kunden sind, ich weiß nicht, ob man das Kunden, ja, oder Nutzer, ich weiß nicht genau, wie das definiert ist, müssen sie halt diese Vorratsdatenspeicherung nicht machen. Also insofern ist das halt schon mal da ganz praktisch, aber wie sich das in der Zukunft entwickeln wird.
Ja, alle anderen halten VPN-Server in Schweden.
Ja, also, ja. Ja, ansonsten sonstige Software, die dann halt für Freifunk genutzt wird. Ich weiß nicht, inwiefern ich da mal eingehen soll. Ja, ist vielleicht ganz interessant. Also die meisten Freifunk-Communities haben dann so eine Karte auf einer Webseite und da kann man sich die ganzen Router anschauen. Halt mit, da sind dann halt Namen und Verbindungen. Jetzt habe ich hier mal einen Link eingefügt, aber ich habe, glaube ich, kein Internet. Deswegen kann ich das nicht zeigen. Aber ich wollte jetzt nur sagen, halt hier, das wurde auch so von Freifunkern gebaut und hat sich dann verbreitet, wurde kopiert, verbessert, geändert. Ist im Grunde halt irgendwie so ein kleines Programm, was auf dem Router läuft, was dann halt, was man halt über eine Web-Oberfläche, so kann man halt dann Namen eingeben für den Router und vielleicht auch eine Kontaktadresse, wenn man möchte. Ist meistens optional. Und dann erscheint das halt eben auf so einer Community-Karte. Also man kann dann auch auf dem Router eben auch nochmal Längen und Höhen, Breitengrad, Längen und Breitengrad angeben und dann erscheint das auf so einer geografischen Karte oder auf so einer topologischen Karte, so wie so ein Netz halt, der ist mit dem verbunden und so von keine Ahnung, Talblau nach irgendwo anderer Router, wie auch immer er heißt. Da sind die Leute teilweise sehr kreativ. Das findet man meistens halt auch auf den Webseiten von Freifunk-Communities, die kann man meistens auch selber betreiben. Also die Daten sind dann kein Geheimnis, ist auch explizit so. Ich wollte nur sagen, da läuft dann eventuell ein kleines Programm halt noch auf dem Freifunkrouter, der dann halt in Kollaboration mit den anderen Freifunkroutern letztendlich so gewisse Daten zur Verfügung stellt, wenn man das möchte. So dass man eben eine schöne Karte halt generieren kann, die auf der Freifunkseite halt dann läuft. Oder auf der eigenen Webseite. Ja, ansonsten, ja, der Rest ist glaube ich nicht so interessant. Da hatte ich jetzt so ein bisschen die Erklärung halt, was Mesh-Routing ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch ein bisschen gerade so Mesh-Routing, so ein bisschen Theorie halt schneiden wollen. Also im Grunde halt Mesh-Routing, ich gehe mal so ein bisschen rein und dann gucken wir mal. Allgemein ist das Problem halt, Knoten A bekommt ein Paket, möchte nach X, aber der Knoten A kennt halt ein paar andere Knoten, halt so Nachbarn. An wen muss er halt das Paket halt weitergeben? Also irgendwie einen Aufruf auf eine Webseite oder Telefongespräch, um halt dann an das Ziel zu kommen. Das Problem ist bei Mesh-Routing halt, Knoten, sie können sich willkürlich halt bewegen, also so mobile Knoten halt, ich sag mal an so einem Bus geklebt. Oder halt an- und ausgehen halt, so manchmal in so Bäckereien oder so, die machen dann irgendwann das Licht aus und dann Freifunkrouter auch aus. Muss nicht sein, aber machen sie. Genau, oder halt ändern eine Verbindungsstärken. Auf so einer WLAN-Strecke geht plötzlich eine Crew vorbei oder so. Also dann die Topologie, sage ich mal, die ändert sich ständig und das Problem vom Mesh-Routing allgemein ist dann halt eben unter diesen Bedingungen halt dann eine möglichst optimale direkte Verbindung zu finden. Das ist dann meistens halt über WLAN oder manchmal ja eben auch über das Internet, weil da läuft dann durch diesen VPN-Tunnel oft auch dieses Mesh-Routing-Protokoll. Okay, Mesh-Routing, wollen wir jetzt da drauf eingehen? Ja, ein bisschen.
Du hattest vorher erwähnt von diesem Batman.
Genau.
Ist das genau für das Mesh-Routing?
Genau, das sind halt die Implementationen von Mesh-Routing-Protokollen. Da gibt es halt sehr populär in Deutschland, ist Batman Advanced. Das ist ein Mesh-Routing-Protokoll, dann ein anderes nennt sich OLSR, Open State Link Routing. Dafür ist das die Abkürzung. Dann gibt es noch Babel, dann gibt es noch BMX, also ganz verschiedene, aber ich sag mal in Deutschland halt sehr populär bei den Freifunk-Communities ist Batman Advanced. Es hat nur einen Nachteil halt, dass es so ein bisschen halt nicht so optimal skaliert. Also die anderen nicht unbedingt besser. Aber viele Communities haben jetzt teilweise zum Beispiel so 1000 WLAN-Router. Ah, da kommt, ja, machen wir gleich. Das Mesh-Routing-Protokoll versucht eben halt, diese Router alle miteinander bekannt zu machen. Und dadurch wird halt sehr viel halt miteinander gesprochen. Das sind aber keine Nutzdaten. Die Router wollen nur miteinander halt tauschen Daten aus. Hier, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Wen siehst du? Ja, ich sehe den und den. Damit man dann selber weiß, der eigene Router halt, ja, hier, wenn ich ein Datenpaket bekomme zu X, wo muss ich den weiterleiten? So, ich glaube, ist das ja. Vielleicht eine Frage dazu?
Ja. Wenn ihr DVA-Routing macht, gibt es ja dieses Problem, dass wenn ein großer Knoten ausfällt, über den viele Verbindungen gehen, dass es lange dauert, bis es zu den letzten Knoten hinten raus propagiert wird. Habt ihr dafür eine effizientere Lösung, außer dem Standardverfahren?
Oh Mann, erschlägst mich. Also ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie weit jetzt die Algorithmen aussehen halt für die verschiedenen Mesh-Routing-Protokolle, die im Einsatz sind. Was du angesprochen hast, ist die Konvergenz von dem Netz. Soweit wollte ich da jetzt nicht drauf eingehen und ich glaube, das kann ich jetzt auch nicht machen. Da können wir uns gerne nochmal drüber unterhalten, aber ich glaube, das führt ein bisschen zu weit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage auch irgendwie genügend halt beantworten könnte. Ich wollte jetzt erstmal nur sagen, halt hier, es gibt Routing-Protokolle, Mesh-Routing-Protokolle, die kann man so ein bisschen unterscheiden halt, Layer 2, Layer 3, also, okay, was ist jetzt hier interessant? Proaktiv, reaktiv, das könnte ich mal gerade erklären. Proaktiv heißt im Grunde halt hier, jeder Router schickt irgendwie alle paar Sekunden halt so ein Hallo-Paket an alle, damit die auch wissen halt, dass der noch da ist. Und jeder weiß dann halt, wenn ich den halt erreichen möchte, der jetzt gerade so ein Hallo-Paket an mich geschickt hat, also ich habe das dann auch bekommen, über irgendeinen Nachbarn, dann weiß ich, wenn ich den erreichen möchte, dann kann ich das an den Nachbarn halt zurückschicken. Also jetzt dann Nutzdaten. Und ich weiß, dass das dann halt ankommt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Jetzt bei diesen Routing-Protokollen gibt es meist, und ich wollte ja noch erklären, proaktiv. Genau, also mal proaktiv, man schickt immer Hallo-Pakete regelmäßig. Reaktiv ist dann so, ich kriege Nutzdaten und dann gucke ich mal halt, wo dann das Ziel irgendwo ist. Hat den Nachteil, dass man sehr langsam reagieren kann. Die Latenzen sind teilweise dann halt sehr schlecht, aber man braucht halt nicht sehr viele Verwaltungsdaten. Wenn halt im Netz nichts los ist, dann muss man auch keine Verwaltungsdaten groß rumschicken. Bei proaktiv dann guckt man halt immer, man macht so ein Discovery vom ganzen Netz immer ständig in Intervallen, um dann halt immer schnell reagieren zu können. Das ist so der Unterschied. Aber wie auch immer halt, das Problem ist dann halt letztendlich die Skalierung, weil wenn man irgendwie so eine Freifunk-Community hat mit 1000 WLAN-Routern und die wollen alle miteinander irgendwie halt sagen, hier, ich bin da, du bist auch da, toll, wir machen eine Party, dann hat man halt riesengroße Mengen halt an Daten, die einfach nur zur Verwaltung halt des Netzes halt dienen. Also damit jeder auch weiß, hier, der ist noch da und der nicht mehr. Und da hat sich eine Route geändert, da ist die WLAN-Verbindung ausgefallen oder ist ganz schlecht geworden. Das heißt, ich kann dann meine Daten über einen anderen schicken. Also irgendwann halt ist auch eine Internetverbindung halt oder eine WLAN-Verbindung einfach zu. Und das ist halt das Problem mit Mesh-Routing. Es skaliert nicht so besonders gut. Längst nicht so gut wie das Internet. Das ist streng hierarchisch organisiert, so ein bisschen halt von Hand konfiguriert. Das skaliert wesentlich besser, aber bei Mesh-Routing halt ist das halt so ein zentrales Problem. Da hapert es halt dran, deswegen werden Communities auch meistens nicht besonders groß. Oder sie machen so eine Segmentierung, also zum Beispiel jetzt München, 2000 irgendwas Knoten inzwischen. Da läuft es dann so, die haben dann halt, sag ich mal, so eine eigene Freifunk-Community, so eine virtuelle für das Zentrum. Und dann für die Außenbezirke auch nochmal eigene. Das heißt, dieser Router aus dem Zentrum kann im Grunde halt, wenn er einen anderen Router in der Vorstadt irgendwo halt sehen könnte, miteinander kommunizieren könnte, die können nicht miteinander sprechen. Die sind dann so konfiguriert, dass sie es nicht machen, weil sonst erzählt der eine halt dem anderen von all den anderen Knoten, die er kennt, und der gibt es dann weiter und dann hat man, dann ist der Server irgendwie tot und alle Verbindungen und so. Naja, letztendlich sieht es dann so aus, dass dann irgendwie einer der Admins sieht, da kommt ziemlich viel Traffic, Verwaltungstraffic von einem Knoten. Den müssen wir jetzt leider mal sperren, weil sonst geht unser Netz in die Knie. Ja, so. Ja, ich glaube, wir können auch so langsam mal Schluss machen, glaube ich. Ich habe hier noch ein paar andere Folien, aber ich glaube, das ist jetzt weniger interessant.
Also es gibt doch große vernetzte große Netzwerke. Mhm. Ich weiß nicht, ich denke jetzt irgendwie an so Sensornetze oder sowas. Ja, gibt's da nichts, was da funktionieren würde in dem Kontext?
Du meinst Internet of Things oder sowas in die Richtung?
Zum Beispiel, ja.
Naja, okay, Internet of Things sind halt Geräte halt, die wirklich sehr einfach sind, ja, und auch extrem wenige Daten versenden. Und es ist eine zentrale Struktur, keine Mesh-Struktur.
Okay, ja.
Das heißt, du hast irgendwo so ein Gateway halt, der für dich den Service übernimmt, halt deine Daten halt dann weiterzugeben halt. Und wenn der Gateway halt weg ist, also das Problem hat man jetzt hier in Ulm, wenn man Internet of Things wahrscheinlich so ein Gerät halt ansteckt, dann kann man das anstellt irgendwie an die Heizung oder so, dann kann man damit erstmal nichts machen, weil man braucht irgendwo ein Gateway im Umkreis von ein paar Kilometern, ich weiß nicht wie weit, aber ein bisschen größer halt, und der muss halt die Daten entgegennehmen und dann halt weiterleiten.
Ja gut, beim Internet of Things jetzt schon, aber ich meine, es gibt ja irgendwie so zumindest Forschung irgendwie so, ja, vielleicht irgendwie in Krisengebieten Geräte zu verteilen, die sich dann vermeschen. Oder irgendwie autonome Drohnen, die miteinander kommunizieren sollen für irgendwelche Einsatzzwecke.
Ja.
Und da gibt's, ja, ich weiß nicht, ich habe mich nur interessiert, ob man sich da was abgucken kann oder.
Aber
ich verstehe das, wenn du sagst, dass da das Datenaufkommen wahrscheinlich ganz anders ist. Also die haben halt ihren speziellen Einsatzzweck.
Also ich kann mir vorstellen halt, dass die dann sowas machen, so eine Art vielleicht eine Supernutzstruktur. Das heißt, die Drohnen halt, die kommunizieren miteinander, decken verschiedene Geräte, Gebiete ab, aber jedes hat so ein eigenes Subnetz halt. Und alle die Clients am Boden halt, die über diese Drohne online sind, bekommen dann halt eine Adresse halt aus diesem Subnetz. Das heißt, man braucht im Grunde kein nicht wirklich ein Mesh-Routing zu haben, sondern das ist mehr sowas wie Drohne im WLAN-Router und jeder WLAN-Router ist halt, hat ein eigenes Subnetz und die WLAN-Router, okay, die sind halt, also vielleicht über Mesh-Routing halt verbunden, aber das ist dann eine Handvoll Drohnen halt. Also das ist dann wesentlich einfacher zu managen halt und skaliert auch besser. Also es ist dann wahrscheinlich keine reine Mesh-Lösung.
Okay.
Eine Hierarchie. Okay. Sonst noch Fragen? Oh ja, eine Frage. Kannst du einfach erzählen oder Mikro? Jürgen rennt.
Was ist denn deiner Meinung nach die bessere Firmware, OpenWRT oder LEDE? Warum hasst man sich?
Oh.
Und was wird aktiver entwickelt?
Okay, also ich habe das nur so nebenbei mitbekommen. Das sieht einfach so aus, das letzte OpenWRT-Release, ich glaube, das ist schon mal ganz, sagt schon mal sehr viel aus, war Mitte 2015, schon ein bisschen her. Und seitdem hat sich nicht viel getan. Irgendwie gibt es halt bei OpenWRT Leute, die ein bisschen mehr Verantwortung haben als andere halt, also um zum Beispiel neuen Entwicklern halt Zugang zum Repository zu geben, um halt ein Release halt anzustoßen. Und da lief die Kommunikation nicht so gut. Viele Leute, die mitmachen wollten, haben dann eben keinen Zugang bekommen. Es ist ein Open-Source-Projekt, sollte eigentlich halt alle Leute, die helfen wollen, wohl mit offenen Armen halt dann annehmen. Aber irgendwie hat das dann nicht so gut geklappt und mit den Releases auch nicht. Und da haben dann viele aktive OpenWRT-Entwickler wohl gesagt, also ich sage jetzt nur so angeblich, ich weiß es nicht genau, dann forken wir einfach. Ja, okay, so ist es passiert dann. Die haben das Projekt das LEDE genannt. Das wurde jetzt geforkt vor etwa einem Jahr, glaube ich. Vielleicht ein bisschen mehr als ein Jahr. Und von LEDE gibt es jetzt das erste Release. Das ist, glaube ich, vor einem Monat rausgekommen oder so. Also es ist brandneu. Und es ist quasi halt OpenWRT, aber nennt sich jetzt LEDE. Also in Fork und die Software halt wurde aktualisiert, also neue Linux-Kernel, Security-Patches, Treiber-Patches, neue. Also es wurde sehr viel Arbeit reingesteckt und in der Zukunft wird sich das wahrscheinlich dann halt auseinanderentwickeln oder auch vielleicht kommt es auch nochmal wieder zu einem Zusammenschluss. Aber zurzeit sieht es so aus, dass LEDE halt da bleiben wird. Viele Entwickler halt aus dem LEDE-Projekt halt sind sehr aktiv da beschäftigt, sind auch Freifunker teilweise und es ist davon auszugehen, dass die meisten Freifunk-Communities dann halt auf LEDE wechseln werden. Ist ein bisschen schade halt, aber na gut, es ist Open Source, dass ein Projekt geforkt wird aus verschiedensten Gründen, ist total legitim und ja, es lebe die Freiheit.
Ich habe noch zwei weitere Fragen, wenn es...
Klar, schieß los, okay, es sei denn, aber mach mal.
Es ist vorhin das Stichwort VPN-Verschlüsselung gefallen. Mein letzter Stand war, dass die VPN-Tunnel bei Freifunk nicht verschlüsselt sind. Okay. Hat sich da was geändert? Ist es Community-abhängig oder gilt das nur zwischen dem Entry-Gateway und der Hardware? Also der Grund wurde früher als Performance genannt, was glaubwürdig ist für Router.
Also du meinst jetzt die VPN-Tunnel?
Genau.
Okay. Eigentlich ist es so, dass die meisten Communities, also es ist erstmal Community-abhängig, und die meisten Communities verschlüsseln, weil einfach das dann wirklich zentral übers Internet geht, also theoretisch auch, ich sag mal jetzt über Frankfurt, durch irgendwelche schwarzen Boxen. Und da möchte man halt einfach so ein bisschen gegenwirken, indem man halt dann wirklich Verschlüsselung einsetzt, gute. Andere Communities sagen, ja, das geht ja lokal auch unverschlüsselt eventuell halt über die Luft. Durch die Luft, dann könnte man genauso gut halt übers Internet halt das auch unverschlüsselt weiterschicken. Die einen sehen es so, die anderen so. Ich glaube, die Hauptmotivation dahinter ist einfach halt mehr Performance. Weil diese WLAN-Router haben einfach, weiß nicht, so 400 MHz, ist jetzt auch kein Intel-Prozessor oder sowas, also x86, sondern irgendwie MIPS oder ein ARM-Prozessor, die für die MHz halt meistens etwas langsamer sind und wenig Ressourcen haben allgemein. Ja, und wenn man da halt wirklich mehr Daten drüber schicken möchte, dann sind die halt, machen die dann relativ schnell schlapp. Und wenn man und deshalb sagt man, ja, dann stellen wir die Verschlüsselung ab und haben ganz viel Durchsatz. Ja, die einen sehen das so und die anderen so. Es ist Community-abhängig.
Ja, meine letzte Frage. Wenn ich eine eher weniger netzwerkbasierte Person bin und mich mit WLAN überhaupt nicht auskenne oder vielleicht auch nicht viel mit Technik, welchen Router würde ich mir besorgen, wenn ich bei Freifunk mit einsteigen will, und was ist die mit Abstand leichteste Software, die damit mit der man umgehen kann, und was mache ich in Ulm, wenn das alles nicht klappt?
Schöne Frage. Okay, also erstmal, was für ein Router? Ich weiß jetzt nicht, ich möchte jetzt hier ungern hier irgendwelche Produktempfehlungen machen. Ja, ja, also es fängt an halt so, ich sag mal, bei 16, 17 Euro. Billiger Plaster-Router. Wenn man halt ein bisschen mehr, also jetzt Fläche abdecken möchte und oder mehrere Kilometer überbrücken als Richtfunkstrecke halt, dann sollte und vielleicht Outdoor, dann ist man bei 50, 60 Euro. Diese ganz billigen Router halt, die haben auch nur 4 Megabyte Flash. In der Zukunft wird das wahrscheinlich ein bisschen wenig sein, weil Linux-Kernel und alle möglichen Programme, sie werden über die Zeit immer größer. Neue Features und so sind halt schwer irgendwie wieder rauszubekommen, um einen Speicherplatz wieder zu bekommen. Und deswegen ist es mal ganz gut, halt ein bisschen mehr Geld auszugeben für, oder offen zu gucken halt, dass man ein Gerät bekommt mit vielleicht 8 Megabyte Flash hat. Das Problem jetzt, wenn man jetzt speziell eine Hardware sucht, da ist es mal gut, auf die lokale Webseite von der Community zu schauen. Da gibt es meistens eine harte Hardware-Empfehlung. Die haben meistens so halt auch eine Liste halt mit der Firmware, die man sich runterladen kann. Und da kann man auch halt dann sehen, halt welche Modelle halt überhaupt unterstützt werden von dieser Community. Das kann auch mal ein bisschen variieren halt. Manche sagen, ja, wir möchten halt nur Router unterstützen, auf denen unsere Firmware halt ganz stabil läuft. Wir haben das alles getestet und so, und deswegen sind das eventuell weniger. Also im Grunde halt, wenn man nicht weiß, was man für eine Hardware braucht, einfach mal auf die Webseite von der lokalen Freifunk-Community schauen. Da gibt es eine Liste, empfohlene Hardware, oder halt bei der Firmware gucken, halt welche Firmware für welche Modelle verfügbar ist. Also das würde ich empfehlen. Fünf GHz Router machen Sinn. Allerdings, oder ja, das Problem ist mit 5 GHz, die haben die Treiber dafür sind nicht, also in OpenWRT oder LEDI halt noch nicht so meist vollständig, dass man das, glaube ich, ganz legal halt nutzen darf. Das Problem ist halt bei 5 GHz, das geht dann halt so in Frequenzen von Wetterradaren halt mit rein. Und deswegen muss der Treiber halt Dynamic Frequency Selection halt implementieren. Oder halt Wetterradar-Detektierung, sage ich mal. Damit die halt nicht irgendwie beim Flughafen ins Wetterradar reinfunken halt. Also dass die dann halt sagen, oh, da ist ein Wetterradar. Ich muss mal schnell irgendwie halt Klappe halten und dann gleich mal auf einem anderen Kanal probieren. Der Treiber in LEDI und OpenWRT kann das in meisten Fällen für viele Modelle. Das Problem ist, es ist nicht zertifiziert. Das Problem ist, man hat irgendwie Open-Source-Software, jetzt braucht man irgendwie Geld halt, muss man in die Hand nehmen, um das zu zertifizieren. Und dann kann man es irgendwie schlecht wieder auch ändern, wahrscheinlich, weil dann muss man es wieder neu zertifizieren. Das ist halt so ein Problem halt, was man damit hat. So, ich hoffe, das hat die Frage soweit beantwortet. Ansonsten haben wir hier vorne noch eine Frage. Ja. Also du kannst es. Okay, also die Frage ist, wo du halt so einen Router aufstellen darfst, so einen Freifunkrouter. Auf der Wiese sicher, kein Problem. An der Straße sicher auch. Also es ist halt WLAN, also das Zeitpunkt sowieso halt aufs nächste Grundstück. Also das ist alles erlaubt, das ist kein Problem. Du hattest noch das Beispiel gebracht, halt jetzt, falls geklaut wird oder so. Also natürlich, also wenn der Router irgendwo hängt, dass man ihn einfach so mitnehmen kann, wird es vielleicht auch passieren. Also, ob du halt so ein Relay betreiben kannst, so einen WLAN-Router auf dem öffentlichen Gebiet. Ich glaube, da musst du halt fragen, halt den Besitzer. Also auf deinem eigenen Grundstück, Haus, kannst du halt WLAN-Router halt drauf pflastern, halt wie du möchtest. Sieht irgendwann sehr komisch aus, aber du kannst das machen, wenn du halt Router aufhängen möchtest, wo du halt kein auf Grundstücken oder an Gebäuden, die dir nicht gehören, dann musst du halt fragen. Also zum Beispiel, wenn man Vermieter ist, da hatte ich mal einen Fall, als Mieter möchte man irgendwie draußen halt einen Freifunkrouter an dem Fenster anbringen. Das ist eine Außenanbringung. Da muss man, glaube ich, den Vermieter fragen. Der wird eventuell dann sagen, ja oder nein. Innerhalb der Wohnung oder auf dem Fensterbrett kein Problem. Oder wenn es am besten halt, wenn es das eigene Grundstück ist, Fahnenmaß, keine Ahnung, geht. Okay, da oben noch eine Frage.
Ja. Jetzt gibt's ja sowohl in den USA als auch in Europa in letzter Zeit so Bemühungen, dass es nicht mehr erlaubt sein soll, bei Geräten, die funken, irgendwie die Firmware zu ändern oder irgendwie irgendwas zu ändern. Ich weiß jetzt nicht so die Details davon, aber muss man sich da irgendwie Sorgen machen um Freifunk oder redet ihr darüber?
Was ist da so
der Stand da gerade?
Also wir reden darüber, über das Problem. Also jetzt muss ich mal gerade überlegen, halt noch, was noch das Problem war. Also die Regulierungsbehörde in den USA möchte nicht, dass die Leute so ganz einfach halt da den Router irgendwie modifizieren können, dass der halt nicht mehr nach Standardvorgabe halt funkt. Also im Grunde halt mit mehr Leistung als erlaubt ist. Also jetzt bei 2,4 Gigahertz sind generell halt 100 Milliwatt erlaubt, aber man kann halt eventuell über die Software halt dann die Hardware veranlassen, halt dann noch mit mehr Leistung eben zu funken. Und da hat dann halt die Regulierungsbehörde in den USA gesagt, ja, dann muss der Hersteller jetzt irgendwie eine Möglichkeit reinmachen, halt das zu verhindern. Was dann eben da effektiv darauf hinausläuft, dass die Hersteller eine Art Schutz reinbauen oder ich sag mal so eine Sperre halt, damit man kein Linux mehr installieren kann. Hat zwei Probleme. Einmal, die WLAN-Router-Hersteller, die haben viele Kunden, die auf Linux, also jetzt OpenWRT oder LEDI, halt angewiesen sind. Die wollen sich halt ungern halt selber ins Bein schießen, also in ihr Geschäft. Andererseits müssen sie halt dieser Regulierungsbehörde, dieser Anweisung halt auch irgendwie folgen. Und die Sache ist die, bei der Produktion, sie möchten ungern halt eine eigene Firmware vielleicht für Europa herstellen oder so. Also am sichersten wäre es wahrscheinlich so ein Lock auf Hardware-Ebene wahrscheinlich. Und das würde dann halt, auch wenn es zum Beispiel in Deutschland, in Europa halt nicht vorgeschrieben wäre, wäre das dann zum Beispiel in der Hardware drin halt, wenn das so eine Blockade in der Hardware ist. Wie das Ganze jetzt ausgeht, ich habe es jetzt in letzter Zeit nicht mehr verfolgt. Es sieht dann meist, also ich glaube, es sieht so aus, dass es dann doch so regionsabhängige Firmwares gibt, also so ein Firmware-Modell, Firmware halt vom Hersteller, also ein Router halt dann für Europa und für USA. Der eine halt lässt sich wesentlich schwerer halt auf Linux, von Linux überzeugen, sage ich mal, als der andere. Aber generell halt ist es weiterhin möglich. Ja, wahrscheinlich kommt das dann noch. Also wir haben das Problem, glaube ich, noch nicht so sehr. Genau, in den USA ist es schon durchgesetzt. Genau, kann sein, dass die Hersteller dann sagen, so vorausgeeilender Gehorsam und das dann hier auch sperren. Wie sich das jetzt alles so entwickelt hat, da habe ich jetzt nicht so den Einblick. Ich glaube, letztendlich hat es sich mehr so als herausgestellt, dass man sich vielleicht ein bisschen viel Sorgen gemacht hat. Vor allem, weil die Hersteller halt, also man hat vielleicht nicht daran gedacht, dass die Hersteller so abhängig vielleicht davon sind, dass da Leute halt auch selber modifizieren können was. Also sie möchten natürlich auch ungern Geld ausgeben, also vor allem Hardwareänderungen und so, das kostet immer Geld, um Boards umdesignen. Also das Einzige, was ich gehört habe, ist, dass es halt weniger schlimm geworden ist, als man gedacht hat, aber es gibt noch keine Entwarnung. Ich glaube, das kann ich sagen, aber mehr Details weiß ich da jetzt nicht. So, haben wir
eine Frage? Ich habe noch eine Frage.
Oh, okay.
Wenn ich jetzt mit meinem mobilen WLAN-Gerät irgendwo durch die Gegend laufe und sehe plötzlich ein offenes Netz, das Ulm-Freifunknet heißt, woran kann ich erkennen, dass es wirklich zum Freifunk gehört oder ob das jemand nur die SSID so genannt hat, um mich abzuhören?
Da gibt es keine Garantie für. Diese Freifunknetze sind halt meistens halt offen. Jeder kann halt seinen Access Point ummodifizieren, dass er genauso heißt wie Freifunk Ulm. Also es gibt da keine Garantie. Was wir halt den Nutzern immer sagen ist, verschlüsselt eure E-Mails und benutzt im Browser dieses HTTPS, das heißt die Verschlüsselung von eurem Gerät zu der Stelle, mit der ihr sprechen wollt, sei es YouTube, Google oder irgendeine andere Seite, weil dann ist es eigentlich egal, entweder bekommt ihr den Content oder ihr bekommt ihn dann nicht. Und wem dann halt diese Strecke, halt WLAN-Strecke, diese, ja, die Datenstrecke gehört unterwegs oder wer da halt reinschauen kann, das kann euch dann halt quasi egal sein. Natürlich gibt es noch so Metadatengeschichten, aber jetzt erstmal halt die Kommunikation an sich ist erstmal sicher.
Okay, also es gibt keinerlei Authentifizierung zwischen WLAN-Gerät und dem Freifunkrouter.
Ja, keine Authentifizierung.
Wie authentifiziert sich denn der Freifunkrouter gegenüber dem Freifunknetz? Oder gegenüber deinem Server?
Also, auf VPN-Seite sieht es so aus, dass dann so ein Public Key, also so ein kryptografischer Schlüssel auf dem Router mit eingebacken ist in der Firmware.
Ah, das hätte ich vielleicht zeigen können vorher.
Ja.
Oder zeigst du jetzt noch?
Es gibt so viel. Also, im Grunde halt für den VPN-Client gibt es halt so eine Konfigurationsdatei auf dem Router. Sieht natürlich anders aus. Also, jetzt sag mal für OpenVPN. Irgendwie halt so ein Zertifikat und eine Konfiguration und dann verbindet er sich dann halt zum Server und...
Das sind das im ECC Config VPN oder so?
Ja, sowas, genau.
Ah, dann muss ich da mal selber reingucken.
Genau, guck mal einfach. Ansonsten nochmal fragen. Genau, und zwischen den Routern, also übers Mesh, da gibt es keine Authentifizierung. Die müssen einfach nur auf der gleichen Frequenz senden und die gleiche Mesh-ID haben. Das ist, ich sage mal jetzt, sowas wie eine SSID, also dieses Freifunk.net, aber es ist nur wirklich was zwischen den Routern. Also die haben ja so zwei WLAN-Interfaces, einmal ein Access-Point, da verbindet man sich zu, und dann nochmal so ein Mesh-Interface über WLAN, womit die untereinander halt kommunizieren können. Die WLAN... kannst du machen, aber dann kann der eventuell nicht mehr sprechen mit anderen Freifunkroutern. Oder die müssen alle halt gleichzeitig, also alle auf die Frequenz umgestellt werden. Das Problem ist halt, wenn man mehrere WLAN-Router hat, dann müssen die halt, wenn die alle miteinander sprechen wollen, müssen die alle auf der gleichen Frequenz halt sein. Den WLAN-Router kann man auch nur so einstellen, dass er halt auf einer Frequenz halt arbeitet. Man kann so machen, vielleicht, dass der Router halt irgendwie scannt und sieht dann, oh, Freifunk, diese und jene Frequenzen, welcher ist am nächsten und auf dessen Frequenz wechsle ich und dann verbinde ich mich mit dem. Könnte man vielleicht machen, aber da macht man irgendwie so eine große halt Kanne mit Problemen auf, weil was, wenn der andere Router genau das gleiche macht? Das heißt, die wechseln einfach die Kanäle, sprechen immer noch auf unterschiedlichen Frequenzen. Kann man vielleicht irgendwie hinkriegen, aber... ich glaube, sowas bei 5 GHz gibt es so ein bisschen was in die Richtung, aber bei 2,4 GHz gibt es solche Funktionalität bisher noch nicht.
Also die Mesh-Frequenz und die Mesh-ID ist dann pro Community irgendwie eindeutig?
Ja, genau. Die Mesh-ID ist auf jeden Fall unterschiedlich, damit man nicht versehentlich halt, dass zwei Router aus unterschiedlichen Communities miteinander meshen und dann plötzlich hat man die ganzen Routing-Informationen aus dem einen Netz in den anderen, dann hat man so ein riesengroßes Netz und das bricht dann unter der eigenen Verwaltungslast dann zusammen. Die Frequenz wird meistens halt, ja, da wird der Kanal 1 verwendet. Einfach, ja, Kanal 1 halt. Manche Communities sagen, ja, wir haben mal ganz viel getestet und so und ja, wir einigen jetzt uns auf Kanal, ich sag mal jetzt 9, gibt es auch. Aber es gibt jetzt, glaube ich, ich habe noch keinen Mechanismus gesehen, wo irgendwie die Router das irgendwie automatisch aushandeln, weil es eben da Probleme gibt, das zu entscheiden halt, wer jetzt, auf welcher Frequenz man sich dann treffen soll. Ich hoffe, das wird vielleicht mit 5 GHz, gibt es vielleicht dann sowas, ich habe da mal was gehört, aber schauen wir mal. Okay. Wenn es noch keine Fragen mehr gibt. Nee? Okay, dann würde ich sagen, danke sehr.
Eine haben wir noch. Eine haben wir
oh,
noch.
Eine Frage. Okay. Okay, also die Frage ist, wie viel Durchsatz du über das Freifunknetz hast. Also du hast ja gesagt, halt also jetzt die eigene Internetverbindung, halt irgendwie 16 Megabit Leitung von der Telekom. Dann, okay, das ist natürlich ein Faktor. Das hängt von vielen Faktoren ab. Erst natürlich halt die WLAN-Strecke. Wie gut ist die? Wie viele Daten gehen darüber? Gibt es halt Störungen irgendwie? Also wenn man ganz viele WLAN-Router auf einem Haufen hat, dann irgendwann halt geht dann gar nichts mehr. Oder halt, wenn andere Leute auf der gleichen Frequenz ganz viel übertragen. Also das ist einmal ein limitierender Faktor. Dann natürlich, wenn der Router selber verschlüsselt über VPN, das ins Internet zum Server schickt. Dann da hat man das Problem halt, dass dann halt die Hardware halt einfach zu schlapp ist, um so viele Daten zu verschlüsseln. Und natürlich dann halt ist das noch limitiert durch die eigene Internetverbindung. Also meinetwegen 16 Megabit von, keine Ahnung, irgendeinem Provider halt eine Kabelleitung ins Haus. Und dann natürlich halt, wie viel über das Gateway geht. Also wenn die halt die Daten über eine kleine Leitung in Schweden halt schicken, für wenig Geld, anstatt irgendwie halt eine große Leitung für etwas mehr Geld. Ja, also generell sage ich mal, der limitierende Faktor ist oft das WLAN. Und an zweiter Stelle würde ich einschätzen, ist es wirklich die Internetverbindung halt auf dem Freifunkserver. Weil viele Leute halt schicken dann ihren Traffic drüber und bei Freifunk geht es nicht darum, halt so diese Erfahrung zu haben, halt wie bei der Telekom, dass man halt dass man eine Bandbreite garantiert hat, sondern es ist wirklich halt so ein bisschen so eine digitale Grundversorgung. Das heißt, man kann so ein bisschen mal E-Mail machen, was im Internet nachschauen. Große Datenmengen, da wird man Probleme haben, die drüber zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das deine Frage so beantwortet.
Ich habe es mal gemessen, ich habe also den Router direkt angeschlossen an den Telefon-Router oder Kabel.
Aha.
Und das war eine 50er Leitung und die kommen bei den fast 5 bis 6 MB oder so.
5 bis 6 MB, okay. Megabit oder Megabyte?
Naja,
viel oder wenig?
Kann ich
gar
nicht sagen.
Okay. Ah, okay. Okay, weiß gerade nicht. Also viel ist es meistens nicht. Einige Communities, die zum Beispiel auf dem Router halt die Verschlüsselung abstellen, die können erstmal da halt relativ viel über Leitung drüber gehen, drüber schicken. Wenn die halt auch nochmal eine fette Leitung halt haben am Server, ja, dann kriegt man da teilweise recht große Datenraten drüber, aber in der Regel ist das, also ist die Ausnahme. Meistens ist es wirklich halt eine digitale Grundversorgung. Okay. Gut. Ach, noch eine Frage. Cool.
Ich habe nochmal eine
Frage. Gar nicht mit gerechnet, dass es so viele Fragen gibt.
Wir reden jetzt ganze Zeit über Internetzugang und so. Du hast vorhin mal erwähnt, so ja, vielleicht kann man da auch mal telefonieren mit seinem Nachbarn drüber über das Netz, Mesh-Netzwerk. Aber gibt es da irgendwie so beliebte Dienste, die irgendwie jeder macht im Freifunknetz? Oder gibt es da...
Das ist eine Frage halt, wo ich sage, oh, das Problem ist halt bei Freifunk, Die meisten Leute nehmen Freifunk wahr als reinen Internetzugang. Mhm. So im Park, im Café, wo auch immer halt selber irgendwie realisiert. Aber innerhalb des Freifunknetzes halt gibt es halt kaum Angebote. Mhm. Also die Antwort wäre dann halt leider nicht. Es gibt halt solche Sachen halt wie, dass da Leute halt den Raspberry Pi mit einem Webserver laufen lassen, haben da irgendwie eine Webcam dran halt aufs Vogelnest und dann kann man auf der Webseite halt das Vogelnest sich anschauen.
Ja, irgendwie sowas hatte ich gedacht, vielleicht, oder eine Wetterstation oder so.
Oder eine Wetterstation, oder? Das geht natürlich, ja. Aber womit die Freifunk-Communities schon seit Jahren halt oder seit dem Anfang halt viel zu kämpfen haben, ist diese Message, diese Vorstellung rüberzubringen, Freifunk ohne Internet ist auch, ist immer noch Freifunk. Aber das Problem ist wirklich halt, dass im Freifunknetz halt, dass es schwierig ist, dort irgendwelchen Content zu finden. Webseiten, File-Server, was auch immer. Es ist, gibt natürlich so Ideen, da eine Suchmaschine reinzusetzen oder sowas wie Google, sage ich mal. Aber an vielen Stellen hat es da einfach, wurde es einfach nicht angenommen und dann ist es halt wieder eingeschlafen. Viele Communities konzentrieren sich auch wirklich eher auf den Internetzugang und weniger halt auf internen Content, weil es ist, gibt einfach noch keine wirkliche Lösung dafür, wie man das halt dem Benutzer halt irgendwie schmackhaft macht. Ja, Facebook ist halt interessanter als Google Nest, kann man so sagen vielleicht. Okay, hier vorne gibt es noch eine Frage oder Mikro? Jürgen rennt, okay.
Ich wollte nur zum Content noch was sagen. Also ich meine, wenn ich jetzt File-Sharing zum Beispiel machen will, gut, dann mache ich im kleinen Kreis, dann mache ich eine Plattenparty.
Ja.
Wenn ich irgendwie spielen will, dann hat normalerweise jeder sein oder bringt ein paar ihre Access Points mit oder legen gleich Kabel. Also ich wüsste jetzt keinen wirklich sinnvollen Ansatzpunkt für Freifunk, außer Internetzugang.
Ja, wie du sagtest, du kannst natürlich halt auf einer LAN-Party halt einfach Freifunk-Router aufstellen, deine PCs dran machen und das so als Verkabeln nutzen halt, so einfach ja, problemlos, lokal, das geht, aber ja, es gibt halt ansonsten nichts Interessantes halt, was die Leute nutzen. Ja, File-Sharing, ich weiß nicht, ob es sowas gibt im Freifunknetz, habe ich eigentlich noch nie wirklich was davon gehört.
Nee, das war eher gedacht so als, ich mache mal Brainstorming, was ich jetzt als Anwendung für relativ lokal begrenzte Netze mir vorstellen könnte oder überhaupt lokal begrenzten Datenaustausch. Und dass ich mir halt eben nur irgendeine LAN-Party oder Plattenparty in den Sinn gekommen.
Achso, ja. Also man kann es dafür nutzen, ja klar. Das ist sogar ganz nett, also jetzt zum Beispiel spielen, irgendwie Sachen austauschen, lokal, das ist ein gutes Beispiel, das dürfte gehen, ja. Aber als solches wird es halt oft nicht wahrgenommen. So, wenn es keine weiteren Fragen, oder? Gut,
das wär's dann, vielen Dank.
Danke sehr.
Ja. Also für die Postbierfragen treffen wir uns dann anschließend irgendwie noch.
Oh ja, das
irgendwie
das wäre cool.
Zum Essen mit dem Barfüßer in Ulm. Wer mag, kann er kommen.
Gut, cool. Okay, danke.